Hi, Expedition Investment hier.
Hi, auch von mir. Heute geht's um
Basiswissen ETFs, wie schon beim letzten Mal angekündigt.
Wollen wir weitermachen, ein bisschen die Grundkenntnisse rund ums Anlegen nochmal zu wiederholen, bevor wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und manchmal, glaube ich, ist so eine Wiederholung doch ganz sinnvoll, oder nicht?
Ja, genau, das denke ich auch, weil klar, die meisten Dinge werden unsere Hörer wahrscheinlich schon längst wissen, aber vielleicht die ein oder andere Sache auch nicht. Und es schadet nie, sich einfach immer nochmal die Basics so anzugucken, würde ich sagen.
Genau, jetzt haben wir zum Beispiel zur letzten Sendung eine Frage bekommen. Da hat Birte nämlich einmal darüber geredet, wie man sein Portfolio aufbaut, und hat dann als Beispiel genannt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 40-60-Verteilung habe, also 40% Aktien, 60% Anleihen. Da geht es natürlich nicht darum, 40 Aktien zu haben, Einzelaktien, und 60 einzelne Anleihen, sondern das 40% dessen, was man investiert, in Aktien investiert sind. Das können 1 bis 2 ETFs sein, die breit gestreut sind, und 60% in Anleihen. Das können, ja, wie Anleihen-ETFs könnten das auch sein.
Genau, ne? Das könnten auch Anleihen-ETFs sein. Und genau, das verdeutlicht ja ganz schön, dass es manchmal vielleicht dann doch eben auch vielleicht so Fehlannahmen bestehen, über die man dann auch einfach nochmal reden sollte.
Ganz genau. Und das Zweite, finde ich, was es ganz gut verdeutlicht, ist, wenn es um eure Finanzen geht, dann gibt es eigentlich keine dämlichen Fragen, sondern fragt lieber nach. Und wenn ihr von uns Sachen nochmal erklärt haben möchtet, wenn ihr sagt, Birte und Martin, die erklären das vielleicht manchmal sogar ganz schön, dann schreibt uns immer gerne. Und jetzt reden wir ein bisschen dann tatsächlich über ETFs. Und die erste basale Frage ist natürlich, was ist eigentlich ein ETF?
Genau, denn das Wort ETF ist eine Abkürzung und steht für Exchange Traded Funds. Und das heißt nichts anderes als börsengehandelte Indexfonds.
Börsengehandelte Indexfonds.
Genau, klingt jetzt auch nicht so viel einfacher, ne? Gerade. Also das Prinzip dahinter ist, dass der ETF einen Wertpapierindex hat, an dem er sich orientiert und dessen Wertentwicklung er möglichst genau abbildet. Und im Gegensatz dazu gibt es aktive Fonds, bei denen eben ein Fondsmanager entscheidet, welche Titel er jetzt kaufen möchte. Und beim ETF gibt es quasi schon eine Vorgabe. Und daran wird sich dran gehalten.
Ja, vielleicht sollten wir hier schon sagen, ein Index kann etwas Feststehendes sein, wie zum Beispiel der DAX.
Ist ein Index, genau, ist der deutsche Aktienindex.
Der deutsche Aktienindex, der ist jetzt nicht willkürlich, den kann man nicht neu bauen. Der DAX ist der DAX, der wird so festgelegt.
Genau, aber
aber
ein Index bleibt nicht immer gleich. Der verändert sich schon. Kommen wir ein bisschen später in der Sendung noch zu, wenn wir uns ein bisschen intensiver mit Indizes beschäftigen. Vorher haben wir noch ein paar andere Punkte zu ETFs.
Aber genau, der kann sich verändern. So, und dann erklären wir doch mal vielleicht ein kleines bisschen dieses Prinzip hinter so einem ETF. Also wenn sich jetzt einer fragt, warum braucht man dafür einen ETF?
Also wenn wir jetzt vielleicht dann eher fragen, also du kannst nicht direkt in einen Index investieren. Das geht halt nicht. Es braucht immer dann einen ETF, um in einen Index investieren zu können.
Also ich kann jetzt nicht zu meiner Hausbank gehen und sagen, einmal DAX bitte, sondern
du brauchst dann DAX-ETF.
Ich bräuchte einen DAX-ETF und dann könnte ich den abschließen.
Genau. Gut.
Nochmal für Doofe gefragt, wenn ich jetzt so einen ETF kaufe oder kaufen möchte, was ist denn in so einem ETF klassischerweise drin? Also was sind vielleicht die beliebtesten ETFs oder was finde ich da drin? Ist ein ETF immer nur einfach ein Index von Aktien oder gibt es da eine größere Variation?
Nee, da gibt es schon eine größere Variation. Allerdings sind tatsächlich Aktien-ETFs mit so die beliebtesten und auch bekanntesten Produkte.
Und wo ist für mich jetzt genau der, also ETFs sind super beliebt, warum sind die so beliebt?
Warum eigentlich?
Genau, wo liegen die Vorteile? Wo liegen die Vorteile? Einmal neutral.
Genau, also du kannst relativ leicht in viele verschiedene Unternehmen investieren, weil normalerweise die ETF-Basis gerade von so einem klassischen Welt-ETF relativ breit gestreut ist. Also dass die dann mehrere tausend Titel, also mehrere tausend Aktien im Beispiel von einem Aktien-ETF dann haben. Und wie wir ja letztes Mal schon festgestellt haben, wer gut streut, rutscht nicht aus. Das heißt, da ist dann auch die Gefahr von Verlusten dann nicht so groß. Außerdem sind sie tendenziell, bis auf ein paar besondere Produkte, relativ transparent in ihrer Struktur. Also man weiß ja so, wie der Index aufgebaut ist, ist dann auch der ETF aufgebaut. Mhm. Und sind eben an der börsehandelbar, das heißt auch liquide, also was das Kaufen und Verkaufen angeht. Gibt allerdings auch Nachteile. Genannt werden da häufig, dass sie eben, weil sie sich am Index orientieren, auch keine Überrendite im Vergleich zum Index erwirtschaften können, im Gegensatz zu aktiven Fonds, die das auf jeden Fall anstreben. Ob die das immer so erreichen, muss man dann auch schauen.
Ja.
Und ein ETF kann nur, weil er sich eben am Index orientiert, auch nur ein Anlagethema abbilden, für das es bereits einen Index gibt. Das ist natürlich beim aktiven Fonds auch anders. Da kann dann jederzeit entschieden werden, so, ich möchte jetzt einfach dann beispielsweise Aktien zu diesem einen bestimmten Thema kaufen und ein Index muss dann erst erstellt werden.
Da war eine wichtige Sache drin, die man vielleicht nochmal erklären muss zu der Beliebtheit. Du hast es jetzt einfach so gesagt, als wüsste jeder, was es bedeutet, dass er liquide ist. Liquide bedeutet natürlich, ich kann heute investieren und ich kann, wenn ich das Geld morgen brauche, kann ich den wieder verkaufen. Der
genau.
ist permanent handelbar. Andere Wertanlagen, wenn ich mich zum Beispiel irgendwo entscheide, für 3 Jahre irgendwo rein zu investieren und dann irgendwie jährlich zum Beispiel Zinsen darauf kriege, irgendwie so Sparkonten oder andere Sachen, die sind schon fix auf den Zeitpunkt.
Genau, also auch sogenannte illiquide Anlageklassen.
Ja.
Und ein ETF ist dann eben jederzeit zu Börsenhandelszeiten handelbar. Dadurch, dass man ihn theoretisch auch jederzeit wieder verkaufen kann, aber man eigentlich natürlich eher einen ETF langfristig kaufen sollte, wenn man eben Vermögen aufbauen will, gerade vielleicht so für die Altersvorsorge, dann kann natürlich diese Liquidität auch vielleicht ein Nachteil sein, wenn man...
Wir hatten gesagt Disziplin.
Ja, genau.
Disziplin ist wichtig und wir hatten auch erwähnt, dass man sagt immer konservativ einfach in so ein, also konservativ einfach die Kohle in so ein 8000 Titel umfassenden Welt-ETF zu machen, womit man garantiert nichts outperformt, wo man aber das Risiko gut streut. Das einfach mal 20 Jahre zu halten, ist ja schon schwierig.
Ne? Genau, das erfordert dann auch Disziplin auf jeden Fall.
Welche ETF-Arten, damit man das einmal nochmal gesagt hat, welche ETF-Arten gibt es? Also wir hatten gerade schon gesagt Aktien-ETF,
genau.
Aber darüber hatte ich auch am Anfang gesagt, ich könnte jetzt zum Beispiel auch einen Anleihen-ETF holen.
Genau, einen Anleihen-ETF gibt es auch, der enthält dann halt Staats- oder Unternehmensanleihen oder. Dann gibt es Themen-ETFs, das sind tendenziell auch Aktien-ETFs, sind aber ein bisschen spezieller, weil da eben dann nur Firmen drin sind, die sich einem bestimmten Investment-Thema widmen, wie der Name eigentlich dann auch schon sagt, also zum Beispiel Nachhaltigkeit oder es ist der ETF investiert nur in Firmen, die sich mit Halbleitern zu tun haben oder auch aus dem Gaming-Sektor. Also da gibt es auch spezielle Produkte.
Genau, Themen-ETFs, da vielleicht ein bisschen was zu, ist nicht jeder Fan von. Ist natürlich für manche Leute schön, da reinzukommen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine Affinität zu Gaming. Ich verstehe, was die machen, das wäre mein ETF. Aber einer unserer Experten, die wir schon hatten, Dr. Beck zum Beispiel, ist kein Riesenfan davon. Der sagt dann auch mal so, Themen-ETFs werden von der Marketingabteilung gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet, ein Trend taucht auf und die sagen, dazu müssten wir einen ETF machen. Da kann so ein bisschen Zeit vergehen und wenn der ETF dann kommt, wie zum Beispiel zu Solar, kann die Solarförderung auch schon fast wieder ausgelaufen
sein. Genau, weil du ja eben immer erst auch nochmal den Index erstellen lassen musst. Und es widerspricht dann auch der Grundsatzregel, breit zu investieren. Denn Themen-ETFs sind normalerweise nicht sehr breit gestreut, weil es zu so speziellen Themenfeldern oft einfach nicht so viel Firmen gibt, in die man investieren kann. Und deswegen, man kann da schon investieren, aber der Anteil im Portfolio sollte eher kleiner sein und der deutlich größere Anteil sollte eben in so breit gestreuten Welt-ETFs eher liegen.
Hast du einen Themen-ETF, in den du investierst?
Ja.
Du musst nicht sagen, welcher das ist, aber du hast auch einen.
Ja.
Genau, also wir investieren auch in Themen-ETF. Kommen wir zu der nächsten Art von ETFs.
Genau, die sind auch ein bisschen spezieller und zwar sind das sogenannte Strategie- oder Smart-Beta-ETFs. Und ein ETF orientiert sich ja normalerweise an einem Index und im Gegensatz zum aktiven Management, die dann auch bestimmte Gewichtungen vornehmen können. Aber das gibt es dann eben mit diesen Strategie- und Smart-Beta-ETFs auch, zum Beispiel Werte wie Qualität oder auch Value genannt, im Index stärker gewichten. Also ein ganz bekannter Value-Investor ist ja Warren Buffett.
Ja.
Also ungefähr der
bekannteste.
Genau, der hat einfach immer sehr stark in Value-Werte, also sehr klassische Werte, die kein starkes Wachstum haben, aber dafür immer solide Erträge liefern, investiert.
Kannst du uns da ein Beispiel nennen für einen klassischen Value-Wert, damit den Leuten das noch ein bisschen klarer wird, was so jetzt ungefähr?
Das sind eher, würde ich dann sagen, so, ich glaube, Automobilbranche war klassischerweise momentan in Deutschland nicht so Value-Werte, Lebensmittelunternehmen, also alles, was so eher Basiskonsumgüter auch sind, während stark wachsende Unternehmen oder auch Growth-Unternehmen Beispiel Technologiefirmen sind, weil die einfach sehr stark wachsen.
Ja, genau. Das wird natürlich so gerade so Everyday-Life-Artikel, so Lebensmittel oder so, die sind in der Krise auch so, dass man die halt konsumieren muss. Man konsumiert vielleicht weniger, aber deswegen sind viele von diesen Firmen eher so Value-Titel. Alles kann aber auch in die andere Richtung gehen. Strategie und Smart-Beta-ETFs geeignet für Einsteiger, würdest du sagen, oder?
Nein.
Nein, sagst du. Oh.
Würde ich jetzt erstmal sagen, weil die eben schon wieder eine spezielle Strategie haben. Also würde ich auch eher tendenziell als Beimischung dann auch zu raten, und die Basis sollte der breit gestreute Welt-ETF eher sein.
Es gibt noch andere Sachen, die einen vielleicht irgendwie, wo man das Gefühl hat, vielleicht Leute, die gerne reisen. Sagen wir, die reisen gerne nach Asien oder auch gerne nach Osteuropa und denken sich, boah, da in den Ländern, das haben die anderen wahrscheinlich noch nicht gesehen, da geht es richtig ab. Wie sieht es denn mit Länder- und Regionen-ETFs aus?
Die gibt es natürlich auch.
Und sind die cool? Also für Anfänger oder so für so eine Beimischung am Anfang? Was sagst du da?
Ja, ich würde sagen schon. Also natürlich kann man noch sagen, so ein Emerging Markets-ETF, also ein Schwellenländer-ETF, umfasst ja dann quasi so eine spezielle Wirtschaftsregion, wobei man auch da sagen muss, die sind halt ein bisschen schwankungsanfälliger oder auch volatiler, wie man dazu sagt. Das sollte dann auch eher ein kleinerer Teil sein. Aber der DAX zum Beispiel, das ist dann auch ein klassischer Länder-ETF.
Wenn ihr sowas hört wie Schwellenländer, müsst ihr manchmal auch gerne da reingucken, was hier so als Schwellenland gelistet wird. Viele von den Schwellenländern sind tatsächlich wirtschaftlich sehr starke Länder, muss man sagen.
Ja, ich glaube, Taiwan zählt auch als Schwellenland, aber dann sind die ganzen, also die Halbleiterhersteller.
Ja, zum Beispiel, ne? Da sollte man sich immer gut angucken, was da genau drin ist. Das steht ja auch überall immer in den Factsheets drin, welche Länder da mit welchem Anteil drin sind.
Genau, also worin Unternehmen so
genau
investiert wird.
Ja, genau, super. Das kann man alles nachlesen. Desto größer der ETF, desto mehr Zeit braucht man. Vielleicht können wir nochmal, also den Leuten, die schon investieren, ist teilweise klar, was wir jetzt mit Index meinen, aber damit wir da vielleicht nochmal besser verstehen, was ein Index ist, gehen wir da vielleicht nochmal ein bisschen stärker rein. Was genau ist ein Index, das, was ich am Anfang schon gefragt habe, und wie funktioniert er denn?
Genau, also ein Börsenindex ist quasi ein Barometer, das anzeigt, ob sich ein Markt oder ein spezielles Wirtschaftssegment nach oben oder nach unten entwickelt. Markt kann dabei auch Land, Branche oder Region heißen. Und Indizes werden zum Beispiel von Börsen oder auch spezialisierten Indexanbietern zusammengestellt und angeboten. Und bekanntester Anbieter ist wahrscheinlich der MSCI. Dann gibt es aber auch Standard & Poor's oder unter S&P, vielleicht auch eher geläufig, FTSE und Stocks. Also es gibt noch viele mehr, aber das wären jetzt wahrscheinlich eher so mit die bekanntesten Beispiele.
Ja, Unternehmen müssen bestimmte Kriterien erfüllen, um dort aufgenommen zu werden. Das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Hinweis. Denn wenn man jetzt so zum Beispiel sagt, ich halte viel von der deutschen Wirtschaft, sollte man erstmal gucken, welche deutschen Unternehmen überhaupt im DAX drin sind. Denn nicht jedes Unternehmen ist, um da aufgenommen zu werden, muss man nämlich erstmal ein börsennotiertes Unternehmen sein. Viele Unternehmen, die eine hohe Qualität haben, sind gar nicht börsennotierte Unternehmen.
Ja, genau, gerade in Deutschland. Der Indexbauer kann ja festlegen oder kann die Kriterien für seinen Index festlegen. Und für den DAX, also den deutschen Aktienindex, wurde eben festgelegt, dass die nach Marktkapitalisierung 40 größten Unternehmen Deutschlands in diesem Index drin sind.
Da sind zum Beispiel Firmen drin wie BMW,
SAP,
Mercedes. So geil, typisch Typ, nur so Autosachen.
Genau, wenn sich jetzt der Wert dieses Indexes verändert, weil die Marktkapitalisierung sich verändert, also meinetwegen, wenn der DAX um 2% nach oben steigt, dann steigt eben auch der entsprechende ETF, der sich am DAX orientiert, um diese 2%.
Ja.
Was man dann aber auch wissen muss, also haben wir ja eben auch schon mal angedeutet, dass dieser Index nicht statisch ist. Also der wird nicht einmal, gerade wenn er nach Marktkapitalisierung gewichtet ist, nicht einmal festgelegt und ändert sich da nie, sondern wenn sich die Marktkapitalisierung von einem Unternehmen ändert, also das Unternehmen auf einmal weniger wert ist, dann kann das auch passieren, dass das aus dem Index rausfliegt und dafür ein anderes da reinkommt. Und genauso wie sich auch der Index ändert, wird dann auch der ETF, der sich daran orientiert, automatisch angepasst. Also Beispiel zum MSCI World, da wird die Zusammensetzung halt regelmäßig überprüft, so alle 3 Monate. Und dann wird eben geschaut, welche Aktien sollen da eigentlich drinbleiben oder dürfen drinbleiben, welche gehen raus und wie stark müssen die einzelnen Unternehmen dann eben auch gewichtet werden, damit die, was der MSCI World dann möchte oder der Index vom MSCI World dann möchte, damit immer die wichtigsten und nach Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmen der Industrieländer da abgebildet werden.
Also Birte, du hast gerade den MSCI World genannt und ich glaube, der MSCI World ist auch durch die mediale Berichterstattung der ETF, der durchaus in Deutschland am bekanntesten sein dürfte. Würdest du es auch so sehen?
Ja, das würde ich auch so sehen.
Ja, und mal war der irgendwie positiv in den Medien und dann hieß es wieder, der ist zu stark USA gewichtet. Und an dem Beispiel wollen wir euch vielleicht mal das erklären, was Birte gerade auch mit der ist nicht statisch, so ein ETF. Und wie sowas zustande kommt, das wollen wir euch dabei mal so ein bisschen erklären. Denn wir hatten letztens ein Webinar, was wir zusammen mit Xtrackers geben. Und da haben wir mit Christian Röhl von Scalable und mit Ferhat Öztürk von Xtrackers die Fragen der HörerInnen beantwortet. Und ja, hören wir doch zuerst mal, was Christian dazu gesagt hat zu diesen Indizes.
Das sollten wir nie vergessen, wenn wir über diese Indizes, über diese Standardindizes sprechen. Es setzt ja niemand die Ländergewichtungen, Sektorengewichtungen oder auch Gewichtungen der Einzelwerte par ordre de mufti willkürlich fest, sondern es ist ja eine passive Abbildung des Marktes relevant. Für jedes Unternehmen ist der Börsenwert des handelbaren Streubesitzes, also der sogenannte Free Float Value. Und die Unternehmen, die halt daran einen entsprechend großen Anteil haben, sind auch dann entsprechend stark im Index vertreten. Ja, und die USA haben auf Basis der Börsenkapitalisierung ein sehr hohes Gewicht.
Genau, passive Abbildung heißt dann hier, ja, wenn Apple, Microsoft, Nvidia riesig werden, werden sie automatisch schwerer im Index. Und ja, wenn ein Unternehmen abstürzt, sinkt sein Gewicht, ohne dass jemand aktiv verkaufen muss. Es schrumpft einfach.
Ne? Genau.
Das kann man so erklären. Genau. Ja, ein Klassiker bei der MSCI World Diskussion ist ja dann natürlich auch das Argument World. Das ist ja eigentlich viel zu US-lastig. Das ist eigentlich ein USA-ETF, ist mit ein bisschen Beimischung, weil da so viel USA drin steht. Aber hier gibt es auch eins zu beachten, wie Ferhat uns gesagt hat.
Was man aber als Anleger nicht vergessen darf, nur weil 70% USA draufsteht, stecken ja nicht zwingendermaßen auch 70% USA drin. Also ein einfaches Beispiel, eine Apple, die hat ja auch sehr viele Kunden und verkauft ja auch sehr viele iPhones, beispielsweise im asiatischen Raum. Das heißt, ja, es sind globale Indizes. Ich würde es nur nicht immer ganz so starr sehen, dass man das so betrachtet. Ich investiere wirklich nur in das Land, also bin ich nur von der US-Wirtschaftsentwicklung sozusagen abhängig.
Ja, dazu vielleicht noch ergänzend, die Frage dahinter ist natürlich, ist das nicht gefährlich, wenn ein Land da so dominant ist, Klumpenrisiko oder so? Ja, die mechanische Antwort würde vielleicht lauten, wenn die Marktkapitalisierung fällt, dann fällt das Gewicht.
Tendenziell stimmt das, genau. Also wenn die Marktkapitalisierungsgewichtung der USA quasi sinkt und alle anderen Märkte dann gleichzeitig auch steigen oder mindestens gleich bleiben, dann verteilt sich die Gewichtung genauso, wie es vor vielen Jahren mal so war, dass die USA nur 50% waren. Das ist korrekt.
Zum Beispiel beim MSCI World ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen, wie der mal Ende der 80er Jahre zusammengesetzt war. Und das ist dann durchaus spannend. Das hat uns nämlich Christian Röhl dann auch erklärt.
Es gab schon mal ein sehr, sehr krasses Beispiel dafür. Ende der 1980er Jahre hatte Japan über 40% Gewicht im MSCI World. Das war damals wirklich, anders als heute, eine gigantische Spekulationsblase, die dann geplatzt ist. Und innerhalb von einem Jahrzehnt ist das Gewicht Japans von über 40% auf nur noch etwas über 10% zusammengeschmolzen.
Man sieht also, da kann sich doch durchaus einiges ändern. Aber wie gesagt, der MSCI World ist nicht der einzig bekannte Index. Und wenn man da irgendwelche Vorbehalte gegen hat, muss man nur wissen, wie begründet die sind. Aber man kann auch einen anderen suchen. Oder Birte?
Klar, also es gibt ja noch jede Menge andere Indizes oder auch ETFs auf Indizes, die man dann sich aussuchen kann. Dann nennen wir jetzt einfach mal so ein paar bekanntere, die einem dann doch schon wahrscheinlich einfach mal häufiger über den Weg laufen und damit man einfach so ein bisschen weiß, was sich dahinter verbirgt.
Cool, dann fange ich mit dem an, den ich immer als erstes nenne, den DAX, so voll die Kartoffel. Ja, der DAX, das sind halt, haben wir auch schon gesagt, die 40 größten börsengehandelten Unternehmen aus Deutschland. Die machen zusammen etwa 80% des Börsenwerts aller deutschen Aktiengesellschaften aus. Immerhin, ne?
Genau, ja, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass es einfach in Deutschland nicht so viele Aktiengesellschaften gibt.
Ja, ja, das ist dann viele große Unternehmen, wo man sagen würde, oh, das wäre ein cooler Value-Titel, wenn man sich mit Aktien, stellt man fest, die sind ja gar nicht börsennotiert.
Nee, genau.
Schade, schade. Ne, wer würde nicht gerne in Aldi und Lidl investieren?
Leider familiengeführt.
Ja, leider. So. Okay, weiter geht's.
Dann zählen wir natürlich als bekannten Index jetzt nochmal den MSCI World auf, der so in also mehrere tausend Titel aus 23 Industriestaaten investiert. Mhm. Aber wo eben der US-Anteil auch sehr dominant ist, weil die Unternehmen aus den USA einfach auch die größte Marktkapitalisierung haben. MSCI steht übrigens für, wusste ich vorher auch nicht, Morgan Stanley Capital International.
Ja, der nächste.
Aus dem gleichen Haus.
Aus dem gleichen Haus ist MSCI Emerging Markets. Emerging Markets, das haben wir ja eben auch schon mal erwähnt, das sind die Schwellenländer und daran investiert er halt eben.
Und dann gibt es noch den MSCI ACWI und ACWI steht in dem Fall für All Countries World Index. Der hat dann auch noch deutlich mehr Titel im Portfolio, so fast 3000 und investiert auch in deutlich mehr Länder. Und da sind dann auch Industrie- und Schwellenländer gemischt drin. Mhm. Also ist so gesehen eigentlich etwas mehr Welt-ETF als das bekanntere Pendant. Aber auch hier ist eben die US-Konzentration relativ hoch und Schwellenländer sind auch nur zu einem relativ kleinen Anteil vertreten, um eben ja, das Schwellenländerrisiko ein bisschen zu minimieren. Denn Schwellenländer, also die Indizes auf Schwellenländer sind häufig volatiler, also schwanken deutlich stärker. Und das möchte man jetzt ja vielleicht so gerade als Anfängerinvestor dann auch nicht unbedingt haben.
Auch, dass die stärker schwanken, bezieht sich immer auf die Vergangenheit und nicht auf die Zukunft.
Das sowieso immer.
Das muss man auch sagen. Diese Varianten von also All Countries World, die gibt es natürlich auch von vielen anderen Anbieter, mitunter dann natürlich auch anders zusammengesetzt. Weitere doch durchaus bekannte und auch bekannt, weil sie lange Zeit sehr gut performt haben oder performen, der S&P 500. Das sind die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen. Also da ist eine starke Marktkonzentration auf die USA, da kommt auch niemand anders rein. Das macht zusammen oder diese dort enthaltenen börsennotierten US-Unternehmen machen zusammen 75% des amerikanischen Aktienmarktes aus.
Und dann haben wir auf unserer Liste noch den Nasdaq 100 und den Stoxx Europe 600. Das ist quasi das europäische Pendant zum S&P 500. Da sind die 600 größten Unternehmen aus Europa drin.
Gut, wenn ihr euch jetzt am Ende der Sendung, wenn ihr euch jetzt auf die Suche macht nach eurem ETF, weil ihr sagt, ah, ich muss den ganzen Krempel, den die mir hier erzählt haben, möchte ich einmal nachgucken und außerdem möchte ich sehen, was es dann noch so gibt. Vielleicht jetzt am Ende nochmal so ein paar Abkürzungen, das wird natürlich auch auf den meisten Seiten erklärt, aber besser, ihr habt schon mal gehört. Was gibt es denn da so für Abkürzungen? Was kann ich denn da so lesen, wenn ich so einen ETF-Titel lese?
Also da gibt es zum Beispiel die ISIN oder ISIN, das ist die sogenannte International Securities Identification Number und jeder ETF hat eine eigene. Das heißt, wenn man diese Nummer hat,
ja,
dann kommt man auch immer nur zu diesem einen genauen ETF und die besteht immer aus einer Buchstaben- und Zahlenkombination und die ersten beiden Stellen sind immer Buchstaben und die geben eben an, wo der ETF aufgelegt wurde. Also DE am Anfang steht für Deutschland zum Beispiel, IE für Irland.
Okay.
Und dahinter kommen dann eben auch nochmal Buchstaben und Zahlen. Und das ist eigentlich ganz gut, sich die dann zu merken oder zu notieren, weil man das dadurch immer einwandfrei zugeordnet werden kann. Wenn man sich vielleicht den Titel von einem ETF mal notiert, dann vergisst man doch irgendwo Buchstaben oder ein Wort und dann gibt es ja doch einfach sehr, sehr viele Produkte, aber so ist das immer einwandfrei zuordnenbar.
Was auch noch wichtig ist, da haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, es ist zwar nicht alles, ne, aber Kosten sind ja doch entscheidend und sind auf jeden Fall was, was ihr da draußen kontrollieren könnt. Die Kosten, wo sehe ich die?
Die stehen nicht im Namen, aber in der TER, in der Total Expense Ratio. Das ist die Gesamtkostenquote. Und bei einem ETF sagt man da immer, dass so alles über 0,5% schon relativ teuer ist. Also gerade für einen Welt-ETF wäre das sehr teuer. Bei so Themen-ETFs kann das dann eben mal eher sein, dass das da auch dann schon drüber liegt.
Ja, und bei wahrscheinlich so aktiv gemanagten ETFs wird das auch drüber liegen.
Genau.
No. Ja, aber zu aktiv gemanagten müssen wir mal eine Sondersendung machen.
Genau, da machen wir mal eine eigene Folge zu. Und dann gibt es noch Buchstabenkürzel, die auch im Namen des ETFs mit drinstehen. Und zwar lese ich diese ganzen schönen Abkürzungen vor.
Wunderbar, das ist wirklich, so muss Podcast sein.
Ja.
Man liest Abkürzungen vor.
Ja,
das,
super.
Das ist wahrscheinlich das Zweitschönste nach, ich lese lange Nummernreihen vor und alle müssen sich die merken.
Oder ganz viele Prozentzahlen richtig schnell hintereinander.
Richtig schnell hintereinander, genau. Aber wir machen es trotzdem.
Wir machen es trotzdem. Ja. Ich buchstabiere die jetzt auch einfach. Es gibt die Abkürzung DIS, DIST, AD oder QDIS. Und das heißt, dass es sich um einen ausschüttenden ETF handelt. Und dann gibt es auch noch die Abkürzung ACC, T oder C. Und dabei handelt es sich dann um einen thesaurierenden ETF. Der, also Unterschied zwischen den beiden ist, der erst Erträge zum Beispiel aus Dividenden an den Anleger ausgeschüttet werden. Und thesaurierend bedeutet eben, dass Erträge wieder direkt reinvestiert werden. Welcher da jetzt für einen selbst der bessere sein kann?
Das müssten wir vielleicht mal in einer eigenen Sendung.
Genau, da kann man nämlich auch noch mal ein bisschen länger drüber sprechen.
Wir müssen euch bis hierhin loben. Ihr habt das sehr gut gemacht, die ganze Wiederholung. Und nächste Woche geht's damit weiter. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Bitte beachtet, dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten. Und Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden. Expedition Investment ist ein Original-Edelstoff-Media-Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte werden von der Redaktion ausgewählt. Sponsoren haben und hatten darauf keinen Einfluss. Redaktion und Host Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player. Ja, am besten abonnieren, 5 Sterne abgeben und keine Folge mehr verpassen.